Das Thema Gesetz, es kommt im Galaterbrief sehr häufig vor. Ja, das Thema Gesetz, das war der große Streitpunkt, den diese Unruhestifter in den galatischen Gemeinden dort aufkommen ließen. Diese dort hingereisten Judenchristen, sie sahen sich als Verteidiger des Gesetzes. Und sie lehrten die Christen in den Gemeinden dort, welche Gesetzeswerke ihnen noch fehlen, um wirklich bei Gott angenommen zu sein. Paulus hingegen verteidigt das einzig wahre Evangelium, dass wir allein aus Gnade und durch Glauben und in Christus gerettet werden. Nicht durch unseren Verdienst, nicht durch Gesetzeswerke und nicht in dem Bund Mose. Diese falsche Hoffnung auf den eigenen Gesetzesgehorsam treibt der Apostel in diesem Brief ganz gründlich aus. Also in keinem Brief geht er so stark dagegen vor, dass wir nicht auf unsere eigenen Werke vertrauen sollen. Er schreibt sowohl von der Kraftlosigkeit als auch von der Begrenztheit des Gesetzes. In den ersten 4 Kapiteln, da hat Paulus bekräftigt, dass die Gerechtigkeit nicht aus dem Gesetz kommt. Diese Kraft hat das Gesetz gar nicht. Und deswegen kann auch niemand durch das Gesetz vor Gott gerechtfertigt werden. Vielmehr sind alle, die auf die Gesetzeswerke vertrauen, unter dem Fluch Gottes. Und die unter dem Gesetz sind, sie müssen erst losgekauft werden, weil sie versklavt sind. Das versprochene Erbe, das kommt nicht aus dem Gesetz und das Gesetz hat auch keine Kraft, lebendig zu machen. Außerdem ist der Gläubige durch Christus dem Gesetz gestorben, schreibt Paulus. Es hat das Volk der Juden eingeschlossen auf Christus hin, ist somit ein zeitlicher Erzieher auf Christus gewesen, denn es wurde wegen der Sünde hinzugefügt, bis der verheißene Nachkomme käme. Sowohl kraftlos als auch begrenzt. Und dann in Kapitel 5 geht Paulus sogar so weit und sagt, wer durch das Gesetz gerechtfertigt werden will, der ist von Christus abgetrennt, der ist gar nicht unter der Gnade. Ein ziemlich klares Bild, könnte man sagen. Paulus, der selbst einst ein Eiferer für das Gesetz war, hat seine Meinung offensichtlich gründlich geändert. Nun lässt er kein gutes Haar mehr am Gesetz. Doch in unserem heutigen Predigttext finden wir eine ganz unerwartete Formulierung. Er zitiert ein Gebot aus dem Alten Testament als Begründung dafür, wie die Christen nun leben sollen. Darum heißt unser Thema heute die Erfüllung des Gesetzes. Die Erfüllung des Gesetzes. Und wir lesen Galater Kapitel 5, die Verse 13 bis 15. Galater Kapitel 5, ab Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Die Erfüllung des Gesetzes. Erstens Liebe und das Gesetz. In welcher Beziehung sieht Paulus denn hier die Liebe und das Gesetz? Dient einander durch die Liebe, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nun, Paulus fordert die Galater auf, dass sie einander durch die Liebe dienen sollen. Und als Begründung verweist er auf das Gesetz, denn die Liebe erfüllt das ganze Gesetz. Und dafür bestätigt oder zitiert er als Bestätigung einen Vers, einen bekannten Vers aus 3. Mose 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Beziehung zwischen der christlichen Liebe und dem Gesetz kann nun unterschiedlich verstanden werden. Vielleicht ist mit Gesetz gar nicht das Alte Testament oder die Moralgebote gemeint, sondern ein neues Gesetz, was an anderen Stellen das Gesetz Christi oder das Gesetz der Freiheit, das Gesetz des Geistes oder das königliche Gesetz heißt. Jesus hat seinen Jüngern ja in Johannes 13 gesagt, Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Er nennt es ein neues Gebot. Oder in Johannes 15, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Jesus nennt sie meine Gebote. Es könnte doch sein, dass dieser Kontrast zu den sonst so schlechten Bemerkungen über das Gesetz einfach so aufzulösen sind, dass Paulus hier von einem ganz anderen Gesetz spricht. Das Gesetz der Liebe, zu dem Jesus seine Nachfolger verpflichtet und nicht mehr das alttestamentliche Gesetz. Demzufolge ist das alttestamentliche Gesetz ganz ersetzt, ausgetauscht durch ein neues Gesetz, das mit Christus gekommen ist. Und dieses neue Gesetz, das lässt sich eben zusammenfassen als Gebot der Liebe. Das ist so in etwa die Sicht der sogenannten New Covenant Theology. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ist eigentlich auch gar nicht so, so wichtig, aber es nennt sich so ein bisschen eine Art Zwischenbereich zwischen dem Dispensationalismus und der Bundestheologie. Eine wachsende Strömung auch innerhalb des Christentums, gerade auch viele Freikirchen, die sagen, okay, wir gehören zu dieser Theologie des Neuen Bundes, New Covenant Theology. Und ein wichtiges Merkmal ist eben im Grunde, dass das Gesetz des Alten Testaments nicht mehr für die Christen gilt, sondern dass es ersetzt wurde durch ein neues Gesetz von Christus. So ähnlich wird es übrigens auch im sogenannten Dispensationalismus verstanden. Entschuldigung. Nämlich, dass das Gesetz wie die 10 Gebote nur Israel galt, aber eben nicht der Gemeinde. Doch gerade hier in unserer Stelle ist diese Argumentation überhaupt nicht überzeugend. Denn Paulus benennt das Gesetz nicht anders, sondern er benutzt die gleichen Begriffe wie auch bei all den anderen Stellen über das alttestamentliche Gesetz zuvor. Er zitiert nicht ein Wort Jesu, sondern ein Gebot aus dem Alten Testament, aus 3. Mose. Es geht also eindeutig um das Gesetz, das wir auch bei Mose finden. Dann geht es vielleicht bloß darum, dass das ganze Gesetz in dem Gebot zur Liebe zusammengefasst werden kann. Jesus selbst sagt ja, dass das ganze Gesetz und die Propheten an dem Gebot hängen, Gott zu lieben und auch den Nächsten. Und genau da zitiert er eben auch diesen Vers aus 3. Mose. Also das ganze Alte Testament ist in der Liebe zusammengefasst. Darum ist eigentlich gar nichts vom alttestamentlichen Gesetz abgetan, oder? So erklären es zum Beispiel die Theonomisten, dass auch unter den heidnischen Nationen das ganze Gesetz des Alten Testaments in gewisser Form eine Gültigkeit hat. Vor allem eben durch den politischen Einfluss auch der Christen. Doch wie ist es dann zu verstehen, dass das Gesetz nur für die Zeit hineingekommen ist, bis Jesus, der versprochene Nachkomme Abrahams, kommen sollte? Paulus macht ja deutlich, dass das Gesetz als Bund das Volk Israel von den Heiden abgrenzen und die Israeliten einschließen sollte, bis Christus kommt. Aber mit Jesus ist diese Wand niedergerissen und etwas von dem alttestamentlichen Gesetz hat nicht mehr die gleiche Bedeutung für die Christen. Und deswegen tritt Paulus auch so entschieden ein, dass die Galater sich nicht beschneiden lassen müssen oder all diesen jüdischen Ritualen folgen, die ja auch Teil des alttestamentlichen Gesetzes waren. Also es stimmt zwar, dass das Gebot der Liebe das ganze Gesetz und die Propheten zusammenfasst, doch das bedeutet nicht, dass nun doch auf die eine oder andere Weise das ganze alttestamentliche Gesetz für die Christen zu übertragen ist. Auch erklärt es nicht, was Paulus hier eigentlich begründen will. Wir können aber sagen, Jesus hat das ganze Gesetz gehalten, er war gehorsam allen Geboten und hat es so an unserer Stelle oder als unser Stellvertreter erfüllt. Auch so könnten wir das verstehen. Es geht vielleicht um den Gehorsam, die Weise, wie Jesus das erfüllt hat, was wir nicht leisten konnten. Das ist ja wahr. Jesus hat der Forderung Gottes vollkommen gehorcht. Er hat die Gerechtigkeit erlangt, die wir nicht erreichen konnten. Das ist der Kern des Evangeliums, dass wir einen Stellvertreter brauchen. Dass Jesus gekommen ist, unsere Sünden zu tragen. Seine Gerechtigkeit wird uns zugesprochen. Sie wird uns angerechnet, allein aus Gnade und durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus hat am Kreuz die Strafe und den Fluch getragen, den unsere Gesetzesübertretung verdient hat. Und hat durch seinen Gehorsam die Gerechtigkeit und das ewige Leben erworben, das wir niemals erlangen konnten. Man könnte es also so verstehen, dass Paulus sagt, dient einander durch die Liebe, denn Jesus hat durch sein Liebeswerk das ganze Gesetz für uns getan. Denn das ganze Gesetz wurde in seiner Liebe erfüllt, er hat uns ja geliebt. Wir erinnern uns vielleicht noch an Galater 2, Vers 19, da schreibt Paulus auch von dieser Liebe, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also diese Liebe Jesu hat bewirkt, dass Paulus dem Gesetz gestorben ist. Also ein stellvertretendes Gehorsam Jesu brachte ihn dazu, dass er von dem Gesetz befreit ist. Das würde doch schon mal ganz gut in den Kontrast passen, dass das Gesetz kraftlos und begrenzt ist, wenn es darum geht, dass ein Sünder in eigener Kraft dadurch gerechtfertigt werden will. Aber Jesus Christus, Gott selbst, der Mensch wurde, er hat es als unser Stellvertreter in allem gehalten und die Gerechtigkeit erlangt, die wir nicht erlangen konnten. Doch auch wenn das die Lehre ist, die Paulus so deutlich auch im Galaterbrief zugrunde legt, auf die er so deutlich pocht, damit wir nicht unser Vertrauen auf uns selbst, sondern auf Christi Werk setzen, passt es hier noch nicht ganz in die Argumentation. Denn Paulus erklärt nicht, dass wir einander lieben sollen, weil wir Jesus als Vorbild haben in seiner vollkommenen Gesetzeserfüllung, sondern er sagt, dass wir Christen einander in der Liebe dienen sollen, weil dieser Dienst der Liebe selbst die Erfüllung des ganzen Gesetzes ist. So schreibt Paulus in Römer 13, Vers 8, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Also an dieser Parallelstelle in Römer 13 merken wir, hier geht es nicht um den Dienst oder die Liebe, die Jesus getan hat, sondern die Weise, wie wir dienen sollen in Liebe. Wie wir das Gesetz in einer gewissen Weise erfüllen sollen und nicht Jesus als unser Stellvertreter. Also es geht nicht darum, dass die Liebe des alttestamentlichen Gesetzes ersetzt, dass die Liebe das alttestamentliche Gesetz ersetzt wie ein neues Gesetz. Aber weil die Liebe das ganze Gesetz zusammenfasst, heißt es trotzdem nicht, dass alle Aspekte des alten Bundes für den Christen gleiche Anwendung finden. Dagegen spricht sich Paulus im Galaterbrief gerade, wenn auch wenn es auch um die Beschneidung geht, ja ganz deutlich aus. Doch es geht hier auch nicht allein um den stellvertretenden Gehorsam Jesu, der zwar der alleinige Grund unserer Rechtfertigung ist, aber der Aufruf des Apostels hier hat nicht das Vorbild Jesu vor Augen, sondern sagt in einer Weise, dass die Christen das Gesetz erfüllen sollen. Wie ist das zu verstehen? Wie ist dieser Kontrast zu verstehen, dass einmal das Gesetz kraftlos und begrenzt ist und jetzt doch die Christen es in einer Weise erfüllen sollen? Zweitens, Liebe erfüllt das Gesetz. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Kern der Lösung liegt in dem Wort erfüllen. Paulus sagt ja nicht, das ganze Gesetz ist in einem Wort getan oder das ganze Gesetz ist in einem Wort gehorcht, sondern das ganze Gesetz ist in einem erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Erfüllung ist ein sehr wichtiger Begriff in der Bibel und er beschreibt eine Verbindung zwischen einer Ankündigung oder Verheißung und dem entsprechenden Ziel oder Zweck, das zur bestimmten Zeit eintrifft. Wozu diese Verheißung gegeben wurde. Darum finden wir das Wort erfüllen ganz häufig bei den alttestamentlichen Prophezeiungen, die sich dann im Leben von Jesus erfüllen. Und die Evangelisten oder die Apostel, sie beschreiben, dieser Vers, der wurde verheißen, und schaut einmal, Christus erfüllt diesen Vers. Nicht nur, da gibt es eine Ähnlichkeit, schaut mal, das passt doch irgendwie zusammen. Nein, dieser Vers, Gott hat ihn gegeben, damit wir erkennen, das bezieht sich auf Jesus. Gott hat sie mit dem Ziel gegeben, dass im Leben Jesu erkannt wird. Das war der Zweck der Ankündigung. Deswegen hat Gott diese Prophezeiung gegeben. Jetzt erkenne ich, Jesus ist es, der das genau ausführt, der dem genau entspricht. Doch was soll es heißen, dass das ganze Gesetz erfüllt wird? Es bedeutet, das Gesetz hat einen Zweck, ein Ziel, und dieses Ziel des ganzen Gesetzes, nicht nur einzelner Regeln, des ganzen Gesetzes erfüllt sich in der dienenden Liebe der Gemeinde. Das ganze Gesetz, das Gott den Menschen gegeben hat, alle Forderungen des Alten Testaments, sie erfüllen sich in der dienenden Liebe der Gemeinde. Das heißt, die Weise, wie ein Christ den Nächsten liebt, ist, worauf das ganze Gesetz hinzielte. Das hört sich merkwürdig an, oder? Aber lass es mich erklären. Paulus braucht über 4 Kapitel, um wieder und wieder einzuschärfen. Ja, wir können sagen, um wieder und wieder einzuhämmern, dass kein Mensch durch seinen Gesetzesgehorsam vor Gott gerecht und bei Gott angenommen wird. Völlig unmöglich, ausgeschlossen. Alle Versuche, auf die eigenen Gesetzeswerke zu hoffen, sind zum Scheitern verurteilt. Und es gibt keinen Brief, der das deutlicher macht als der Galaterbrief. Aber das gehört zum Plan. Ja, auch zur Erfüllung des Gesetzes, dass wir Menschen begreifen, dass wir Sünder sind. Das Moralgesetz zum Beispiel ist heilig und gut. Es sind nicht irgendwelche willkürlichen Regeln, sondern das Gesetz zeigt uns auf, wie Gott ist, was seinem Wesen, was seinem Charakter entspricht. Es zeigt uns auf, dass wir Gott nicht so lieben, wie wir es sollten. und wie unsere Lügen und unser Hass und unser Neid uns aufzeigt, wie wenig wir den Nächsten lieben. Ja, das Moralgesetz zeigt uns auf, wie unfähig wir als Sünder sind. Und warum wir deswegen gerade keine Hoffnung haben, durch das Gesetz vor Gott gerecht zu sein. Das Gesetz selbst ist gegeben, um uns unsere Schwachheit aufzuzeigen. Die ganzen Gesetze von den Opfern und dem Tempeldienst, wir nennen es das Zeremonialgesetz, zeigt uns nun auf, nach welchem Prinzip der Gesetzesbruch von Sündern vergeben werden kann. Dass Gott eine Ordnung hat, wie er Sünder ihre Schuld vergibt. Ein vollkommenes, makelloses Leben muss geopfert werden, damit der Zorn Gottes besänftigt wird und der Sünder wieder Gemeinschaft haben darf mit Gott. Nun, das ganze Zeremonialgesetz erfüllte sich im Leben und im Sterben von Jesus, der mit seinem Blut ein für alle Mal die ewige Erlösung vollbracht hat für die Gläubigen. Die ganzen Opfer, sie wiesen darauf hin, es wird ein vollkommenes, einmaliges Opfer geben, der wirklich Sünden vergeben kann. Und wir haben es gerade schon gehört, nicht in einem irdischen Tempel, sondern dargebracht in dem himmlischen Heiligtum. Doch das Zeremonialgesetz war auch verbunden mit dem zivilen Gesetz unter dem Mosebund. Hier geht es um die Weise, wie das Volk Israel aufrechterhalten blieb, wie sie getrennt bleiben von den anderen Nationen und als Volk überhaupt funktionieren können, damit nicht einfach nur Anarchie herrscht, sondern hier eine Ordnung und eine relative Gerechtigkeit erhalten bleibt. Und zwar, das macht Paulus deutlich, bis Jesus kommt. Bis Jesus kommt, der die Rettung für die Gläubigen aller Völker bringt. Aber es war verheißen, aus dieser Nachkommenschaft von Abraham soll der Retter aller Nationen kommen. Mit Jesu Geburt hat Jesus den Zweck des zivilen oder dem Judizialgesetz erfüllt, mit seinem Leben und Tod den Zweck des Zeremonialgebotes. Und natürlich hat er auch das Moralgesetz, wie wir es in den 10 Geboten zusammengefasst finden, dem vollkommen Gehorsam geleistet. Er war sündlos, vollkommen sündlos. Doch das Moralgebot oder Moralgesetz gehört nicht nur zum Israelbund, so wie eben diese zivilen Gesetze und die ganzen Opfer- und Tempelrituale, sondern es ist jedem Menschen ins Herz geschrieben. Es war schon Teil der Schöpfung des Menschen. Ein Ausdruck dessen, was Gott für gut und richtig erklärt und was er verabscheut und für böse erklärt. Und das Problem der Lehrer in Galatien war, dass sie dachten, wir können bei Gott angenommen werden, wenn wir zum Volk Israel gehören oder wenn wir uns an die jüdischen Zeremonien halten. Dabei warteten diese bloß auf die Erfüllung in Christus, dass er kommt aus der Nachkommenschaft und dass er das vollkommene Opfer bringt. Und diejenigen, die an Jesus glauben, die erlangen Freiheit, sagt Paulus. Sie werden nicht mehr durch das Gesetz angeklagt, sie werden nicht mehr verdammt, weil Jesus als unser Stellvertreter alles für uns gehorcht hat und mit seinem Tod auch für unsere Sünden, für all unseren Mangel, für unsere Ungerechtigkeit bezahlt hat. Darum sind wir versöhnt mit Gott, angenommen als Kinder Gottes, haben den Geist Gottes empfangen, sind Erben des ewigen Lebens und des Himmelreiches und können die Segnungen Gottes in vielfacher Weise genießen in seiner gütigen Vorsehung. Jetzt, wo Christus gekommen ist, sind wir auch frei von dem Zeremonialgesetz und müssen uns auch nicht unter das Judizialgesetz Israels begeben. Doch die Bibel lehrt uns auch, dass wir frei gemacht worden sind von der Macht und Herrschaft der Sünde durch Jesu Erlösungswerk. Also es geht nicht nur um etwas, was so rein außerhalb von uns geschehen ist, dass all das, was wir falsch gemacht haben, gelöscht wird und wir als gerecht erklärt werden, sondern es geschieht nun auch etwas in uns. Durch Jesu Erlösungswerk hat er uns befreit von der Macht und Herrschaft der Sünde in unserem Leben. Und diese Freiheit, zu der wir nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern allein durch Jesu Werk gerufen wurden, in dieser Freiheit sind Christen nun befähigt zu einer Liebe, die wir vorher nicht kannten. Diese Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, vor der Schuld der Sünde, vor der Macht der Sünde und den zeitlichen Dingen des Gesetzes, sie ruft uns, befähigt uns nun zu einer Liebe. Erst wenn wir das Heil in Christus empfangen haben, ewiges Leben, das wir nie wieder verlieren, ja, wenn wir die Liebe Gottes erleben, dann ändert sich etwas in uns. Die Bibel beschreibt es, dass wir ein neues Herz, eine neue Natur, eine neue Gesinnung, einen neuen Willen, eine neue Ausrichtung empfangen. So umfassend und so neu, dass die Bibel es eine neue Geburt nennt. Und wenn Gott aus Gnade, durch Glauben, in Christus gerettet hat, dann ist der Gläubige frei. Zur Freiheit befreit. Doch Paulus macht deutlich, nicht zu einer Freiheit, um zu sündigen. Ihr seid nicht frei, euch wurde nicht vergeben, damit ihr einfach sündig leben könnt, wie ihr wollt. Nein, ihr seid befreit worden zur Liebe. Es ist eine Freiheit, die in der Liebe dient. Der Christ ist nämlich tätig. Er arbeitet, er dient und wirkt, aber nicht wie ein Sklave, um das Leben oder um den Lohn zu verdienen, sondern weil er das Leben hat, weil er den Lohn geschenkt bekommen hat. Er ist tätig, nicht für das Leben, sondern aus dem neuen Leben heraus ist er tätig. Das ist diese Freiheit, in der wir stehen. Weil wir Gottes Liebe erfahren haben in Christus, sind wir befreit von der Herrschaft der Sünde und können jetzt befreit lieben. Und gehorsam zu sein aus befreiter Liebe, das ist die wahre Erfüllung des Moralgesetzes. Das heißt, es ist ein Zweck des Gesetzes, uns zu zeigen, dass wir Sünder sind. Aber die wahre Erfüllung des Gesetzes, warum zeigt es uns, dass wir Sünder sind? Nun, dass wir zu Christus getrieben werden und in Christus Erlösung bekommen. Und jetzt für den Christen, der befreit ist, der in Christus Gnade empfangen hat und neues Leben, dient das Gesetz als eine Richtschnur, als eine Hilfe zum Leben. Wenn Christen, die durch Jesu Opfer gerechtfertigt wurden und beim Vater angenommen sind, nun in der Kraft des Geistes einander in Liebe dienen, ist das Ziel des ganzen Gesetzes, des ganzen Alten Testaments erfüllt. Und genau darum geht es in den letzten beiden Kapiteln des Galaterbriefes. Was Paulus hier im Grunde sagt, ist, ja, die jüdisch-christlichen Lehrer, sie reden so viel vom Gesetz. Dabei verstehen sie gar nicht, dass sich Gottes Absicht des Gesetzes gerade da erfüllt, wenn wir uns von unserer Sünde überführen lassen. Wenn wir nicht sagen, oh ja, wenn ich mich richtig anstrenge, dann schaffe ich alles, was Gott von mir verlangt. Nein. Wir müssen uns überführen lassen. Ich bin ein Sünder. Das Gesetz hilft mir dabei. Ich finde meine Hoffnung allein in Christus. Und wenn ich dann befreit bin durch Christus von meiner Schuld, dann kann ich in Liebe erfüllen, wozu das ganze Gesetz im Kern hinweist. Das, was die wahre Aussage und Intention des Gesetzes ist. Es gibt eine ähnliche Stelle in Römer 8. Da heißt es in Vers 3, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Da gibt es eine Forderung, das, was das Gesetz eigentlich fordert. Unser Fleisch war dazu völlig unfähig. Das Gesetz hat es gefordert, aber unser Fleisch war kraftlos. Christus ist gekommen, er hat alles für uns erfüllt und jetzt erfüllt sich auch das, worauf das Gesetz eigentlich hinweist. In uns, weil wir nicht mehr im Fleisch, nicht mehr in unserer eigenen Kraft leben, sondern durch den Geist. Es geht nicht darum, ein anderes Gesetz zu finden, sondern das Gesetz Gottes weist schon im alten Bund darauf hin, dass wir neue Herzen brauchen und dass die Gebote nur in Liebe, nicht in bloßer äußerlicher Form gehalten werden können. Vielleicht habt ihr schon mal versucht, Inlineskate zu fahren und ihr bekommt ein Paket. Ihr packt die Inlineskates aus, sie sehen richtig gut aus, haben diese Rollen unter den Schuhen und ihr denkt, oh, damit werde ich sie jetzt so richtig abflitzen können. Damit kann ich jetzt so richtig Geschwindigkeit bekommen. Und ihr zieht euch diese Rollen an und das ist erstmal ein bisschen holprig, bis man überhaupt so halbwegs stehen kann. Und ihr geht in den Garten, stellt euch auf die Wiese und denkt, so geht das irgendwie gar nicht. Ich komme gar nicht so richtig voran. Habt ihr schon mal versucht, auf einer Wiese Inlineskates zu fahren? Dann geht ihr auf einen Sandbereich, einen Sandkasten. Der sieht so schön glatt aus. Vielleicht lässt sich da viel besser Inlineskates fahren. Und es knirscht und es macht komische Geräusche und ihr sinkt ein. Aber mit den Inlineskates kommt ihr auch im Sand überhaupt nicht besser voran. Nee, im Gegenteil. Es wirkt so, als würdet ihr noch viel schlechter laufen können mit Inlineskates als mit normalen Schuhen. Und dann, erst wenn euch jemand auf eine asphaltierte Straße bringt, merkt ihr, ha, jetzt macht es Sinn. Jetzt können sich die Räder tatsächlich drehen. Und jetzt merke ich auch, dass ich schneller vorankomme als vorher. Und so ist es auch mit dem Gesetz. Auf der Grundlage unserer eigenen Gerechtigkeit merken wir, dass wir noch viel schlechter vorankommen, als wir selber gedacht hätten. Aber auf dem Grund der Gerechtigkeit Christi lernen wir zu fahren in der Kraft des Geistes. Nun, als Christen gehorchen wir dem Gesetz Gottes noch immer nicht vollkommen. Gerade darum ist das Gesetz uns aber auch eine wichtige Hilfe. Johannes Calvin, er beschreibt das Gesetz als einen Schlagstock in der Hand Gottes gegen den Sünder. Da merken wir so richtig, wenn wir uns an dem Gesetz messen, wie sündig wir sind. Aber es ist ein Gehstock in der Hand des Christen, der uns hilft, mit Gott zu wandeln. Ich lerne, was gefällt Gott, was entspricht seinem Charakter, woran hat er gefallen. Und mein eigener Wille, Meine eigene Gesinnung wird mehr und mehr nach dem geprägt. Oh, ich liebe das, was Gott liebt. Und ich möchte das vermeiden, was Gott missachtet. Hier lernen wir, was ihm gefällt und wie wir wahre Liebe ausdrücken können. Und noch zuletzt drittens, Liebe mangelt der Gesetzlichkeit. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Paulus hatte scheinbar nicht nur erfahren, was für Lehren in den galatischen Gemeinden kursierten, sondern auch, was für eine Stimmung gerade dort herrschte. Wenn ihr aber einander beißt und fresst. Die Weise, wie die Galater nun untereinander stritten, sich anklagten, das passt eher zu wilden Tieren. Ihr geht aufeinander los wie wilde Tiere, sagt er so in etwa. Ist es das, wozu euch eure Hochachtung des Gesetzes bringt? Wenn es euch nur um euer Recht, um eure Autorität, um eure Stellung, um euren Anspruch geht, dann wird es nur dazu führen, dass ihr einander so sehr schadet, dass ihr daran zugrunde geht, dass ihr alles kaputt macht. Stellt euch vor, ein Löwe und ein Bär, sie kämpfen erbittert miteinander. Und sie schaffen es, sich mit ihren Pranken und mit ihren Reißzähnen so schwere Wunden zuzufügen, dass sie nach mehreren Stunden am Ende einfach beide kraftlos zusammensacken und verbluten. So ähnlich beschreibt es Paulus hier. Die Weise, wie ihr aufeinander losgeht, sie wird nur dazu führen, dass ihr alle Schaden davon tragt. Da gibt es keinen Gewinner. Hass, Verleumdung, Neid, Verachtung und so weiter sind wie die Zähne und Krallen von Raubtieren. Anstatt dass die Christen so wirklich das erfüllen, wozu Gott den Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hat, nämlich Gott zu lieben und den Nächsten, macht eine falsche Suche nach eigener Gerechtigkeit und nach dem ewigen Leben durch das Gesetz, durch meinen Gesetzesgehorsam, den Menschen eher zu einem Tier als zu einem Ebenbild Gottes. Ihr kennt sicherlich das Prinzip von Brandschutzübungen, oder? In Schulen oder in Betrieben, dann plötzlich ringt der Alarm und dann gibt es eine konkrete Ordnung, wie man vorgehen soll. Warum? Nun, die größte Gefahr geschieht, wenn einfach Panik ausbricht und alle laufen auf den Ausgang zu. Denn wenn ich denke, ein Feuer ist ausgebrochen, ich muss mein Leben retten, dann läuft man übereinander oder zieht den anderen weg, damit man selber schneller durch die Tür kann und so weiter und der Schaden ist groß. Das Schlimmste, was im Brandfall passieren kann, ist Panik. Ist Panik, wo jeder denkt, jetzt geht's um mein Leben. Und ich denke, ich achte nicht mehr darauf, was jetzt dem anderen hilft. Es geht mir jetzt nur noch darum, wie schaffe ich es am schnellsten hier raus. Wenn alle schreien, auf den Ausgang zulaufen und einander zu Fall bringen, dann ist der Schaden groß. Und so ist es auch in Gemeinden, wo der Geist der Gesetzlichkeit herrscht. Wo jeder denkt, ich muss genug tun und ich muss genug leisten und ich muss heilig genug leben und ich muss all diese Gesetze erfüllen, damit ich Leben habe, dann geht es nur darum, wie kann ich mir einen Vorteil verschaffen. Oder ich denke nur an mich. Jeder ist bloß in der Sorge, selber das Ziel zu erreichen und solche Gemeinden sind ein Schlachtfeld voller streitender Parteien. Und ich sehe nur auf den anderen, um zu sehen, bin ich auch schneller und bin ich auch klarer und bin ich auch stärker und bin ich auch weiter. Durch Gesetzlichkeit, also ein falsches Vertrauen auf den eigenen Gehorsam, ist sich jeder selbst der Nächste. Aber das Gesetz wird erst in Liebe erfüllt. Ja, das Gesetz können wir gar nicht erfüllen, so wie Gott es gemeint hat und gegeben hat, ohne Liebe. Und diese Liebe können wir gar nicht aufbringen, wenn wir auf uns selbst vertrauen, sondern erst, wenn wir die Liebe Gottes erfahren haben, durch die Vergebung unserer Schuld. Das Gesetz wird erst in Liebe erfüllt. Und um einander zu lieben, müssen wir von Christus befreit werden, von der Schuld und Macht der Sünde. Die Liebe Gottes, die in unseren Herzen durch den Geist ausgegossen ist, befähigt uns erst, das Gesetz in einer ganz neuen Weise zu tun. Und hier geht es nicht so sehr darum, ach ja, um den Nächsten zu lieben, muss ich mich erstmal selber lieben, weil ich soll ihn ja lieben, wie ich mich selbst liebe. Es geht nicht so sehr darum, kann ich mich gut annehmen, finde ich mich schön im Spiegel oder dergleichen, sondern es geht darum, ich kümmere mich nicht mehr nur um mich selbst. Ich denke, ich achte und ich sorge so sehr für meine Nächsten, wie ich es angeborenerweise schon immer auch für mich getan habe. Dass ich auf mein Recht und meine Bedürfnisse und die Dinge achte. Die Liebe Gottes, die in unseren Herzen durch den Geist ausgegossen ist, die befähigt uns erst, das Gesetz in einer ganz neuen Weise zu tun. Darum ist Gesetzlichkeit in doppelter Weise ein Betrug. Es kann niemals die Gerechtigkeit bringen, die wir uns dadurch erhoffen, und es hindert sogar das Herz wahrer Gesetzeserfüllung. Es hindert uns sogar daran, das Gesetz in rechter Weise zu gebrauchen. Wenn wir nämlich in unserem Gesetzesgehorsam unsere Zuversicht vor Gott und die Sicherheit unseres Heils suchen, dann schauen wir nur auf unser Wohl und blicken auf den Nächsten höchstens, um uns gegen ihn zu messen. Und sind vielleicht sogar ein Stück weit ermutigt, wenn er noch nicht so weit ist wie ich. Wenn ich irgendwelche Fehler bei ihm entdecke, weil ich dann merke, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Vorsprung ihm gegenüber. Doch Christus befreit uns zur Liebe, sodass wir um das Wohl des anderen besorgt sein können, weil unsere Zuversicht und unsere Sicherheit in Christus bereits fest gegründet ist. Ich muss gerade gar nicht erst mein Heil finden und erst mal gucken, ob ich auch Sicherheit erlange, sondern ich bin sicher und kann deswegen auf den Bruder, auf die Schwester achten. Befreit zur Liebe. Darum wird die Gemeinde durch Liebe auferbaut, ist in der Liebe gegründet und gewurzelt. Die Liebe nennt Paulus das Band der Vollkommenheit, das uns zusammenhält. Die Liebe fördert die Einheit der Gemeinde. Somit ist die Liebe nicht der Grund unserer Gerechtigkeit, aber ein Hinweis darauf, wo wir unsere Gerechtigkeit gefunden haben. Gott hat Gefallen daran, wenn seine Kinder lernen, dem Moralgesetz gehorsam zu sein, aus Liebe zu Gott und gegenüber dem Nächsten. Nicht aus Berechnung, für einen eigenen Vorteil, nicht in Heuchelei bloß vorgespielt, um einen guten Eindruck zu hinterlassen, sondern weil der Gott, dessen Wesen Liebe ist, unsere Herzen erneuert hat und die Liebe zu einem Ausdruck unseres neuen Lebens in Christus ist. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Dazu segne uns Gott. Amen.